Thema der heutigen Veranstaltung ist die demokratische Wahl. Der Anlass dafür dürfte klar sein. Wir haben dieses Jahr wieder ein Superwahljahr, und zwar nicht nur wegen der Hessenwahl. Und wer das Einladungsflugblatt gelesen hat, der hat den provokatorischen Titel mitgekriegt. Ja, die Veranstaltung heißt Wählen ist verkehrt. Die Wahl, eine Sternstunde demokratische Herrschaft. Und was damit gemeint ist, mit diesem provokatorischen Spruch, das soll erklärt werden. Die Frage ist also, worum geht es bei der demokratischen Wahl? Worum geht es bei diesem, wie es heißt, Kernstück der Demokratie? Der Vortrag gliedert sich in drei Teile. Ich kann einen kurzen Überblick geben über das Abendprogramm sozusagen. In einer relativ kurzen Einleitung will ich einiges sagen zu dem grundguten und auch abgrundtief schlechten Ruf der demokratischen Wahl. Im zweiten Teil, und das wird der längste Teil des Vortrags sein, will ich über den Wahlkampf selber sprechen, also über den diesjährigen Wahlkampf. Und ich will mit Beispielen aus dem laufenden Wahlkampf zeigen, was man in der Wahl den Bürgern geistig zumutet. Und zwar auf mehreren Ebenen. Zum einen auf der sogenannten Sachebene, wo die berühmten Themen verhandelt werden. Und auch auf der Ebene der Werte und der Person, der Kandidaten. Und da wird die leitende Frage sein, was könnten die Leute aus der Art und Weise schließen, wie ihre Probleme und Nöte im Wahlkampf erscheinen? Was könnten sie eigentlich aus dem Wahlkampf über ihre Stellung in der Gesellschaft lernen und was aus ihr wird, wenn sie zu Material für die Konkurrenz zwischen Parteien wird? Das ist der zweite und wie gesagt längste Teil. Und drittens und schließlich will ich ein paar Worte über den Wahlakt selber verlieren, also über das Kreuzchen machen. Denn wie man sehen wird, wird darin endgültig deutlich, was die großartige Leistung der Wahl ist und vor allem für wen sie was leistet. Also am liebsten wäre es mir, ich erzähle meinen Kram am Stück. Das dauert eine gute Stunde, vielleicht anderthalb, ich bin mir nicht ganz sicher. Es hängt ein bisschen von der Stimme ab. Und danach ist Ring frei für Diskussion, Fragen, Einwände. Aber klar, bitte, wenn es Fragen oder Einwände gibt zwischendrin, her damit. Ich werde mir nur das Recht vorbehalten, die Beantwortung entweder aufzuschieben oder eine einsetzende Diskussion zu kappen, wenn es mir passt. Aber keine Angst, am Ende können wir ja alles nochmal behandeln. Also gut, ich fange mal so an. Es ist schon merkwürdig. Auf der einen Seite genießt die demokratische Wahl den allerbesten Ruf. Wenn man den Auskünften der Sozialkunde und der Politiker folgt, dann macht die Wahl überhaupt den Unterschied aus zwischen Freiheit auf der einen Seite und Knechtschaft auf der anderen Seite. Wenn man an die Hetze über Staaten denkt, in denen die Leute nicht wählen dürfen, ja, es gilt als einfach furchtbar, dass es Leute gibt, deren Regierungen ihnen nicht das Angebot machen, zwischen zwei oder mehreren Parteien zu wählen. Und ein halbes Jahrhundert lang stand die freie Wahl für die Scheidelinie zwischen dem freien Westen und dem Reich des Bösen im Ostblock. Das war eigentlich ein Grund, die Existenz dieses ganzen Staatenblocks in Frage zu stellen oder eigentlich abzuschaffen. Und dem Vizepräsidenten des Bundestags, Wolfgang Thierse, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, ihm kommen die Tränen, wenn er daran denkt, dass sein Vater, wie er sagt, die Kostbarkeit freier Wahlen nie hat genießen dürfen. Ja, für ihn ist es blöd gelaufen. Er ist mit 18 wahlmündig geworden. Da kamen die Nazis, dann war die DDR. Und dann ist er 1990 gestorben, bevor die ersten Wahlen im wiedervereinigten Deutschland waren. Für den Sohn ein unglaubliches Pech. Aber auch heute gilt dasselbe, wenn man an China denkt oder noch mehr an Staaten, in denen Wahlen gefälscht werden, also entweder wirklich oder vermeintlich. Was heißt es dann? Eigentlich heißt es, das sind Regierungen, die den Gehorsam ihrer Bevölkerungen nicht verdienen. Das sind eigentlich Fälle für Regime Change. Das heißt, die Wahl, die dient auch dazu, oder die dient auch als Rechtfertigung für Kriege. Ja, wenn man zurückdenkt an den Krieg in Irak 2003, nur ein Fall davon. Also das alles steht für den hohen Stellenwert der freien Wahl. Und man muss sagen, es gibt einen enormen Kontrast zwischen diesem hohen Stellenwert und der Geringschätzung und vielleicht sogar Verachtung, die diese Veranstaltung von Seiten der Beteiligten erfährt. Also sowohl von den Politikern als auch von den Wählern. Also nehmen wir die Politiker als Erste. Selbstverständlich, wenn eine Wahl ansteht, dann verbeugt man sich vor dem großen Souverän, also vor dem Wahlvolk. Aber man kann ja auch zur Kenntnis nehmen, unter Politikern und auch in der Öffentlichkeit gilt der Wahlkampf, also das ist ja der gewissermaßen der Vorlauf zur Sternstunde der Demokratie, der gilt als eine Sternstunde der Heuchelei und sogar der Verantwortungslosigkeit. Mal heißt es, im Wahlkampf wird dem Volk falsche Versprechungen gemacht. Man geniert sich, dem Volk die Wahrheit über anstehende Opfer zu sagen. Ja, man weigert sich, dem Volk, wie es heißt, reinen Wein einzuschenken. Da heißt es, dass die Notwendigkeiten der Politik vernachlässigt werden. Und der Versuch, sich damit beliebt zu machen, dass man dem Wahlvolk Versprechen macht, das zieht sehr schnell den Verdacht auf sich, eigentlich ein Fall von Populismus zu sein. Und nebenbei gemerkt, Populismus, das ist schon ein sehr interessanter Vorwurf in einer Volksherrschaft, in einer Demokratie. Denn für die Kenner wissen ja, Populus, das heißt, das ist lateinisch fürs Volk. Griechisch, da ist es schon besser. Demos, ja, Demokratie. Aber umgekehrt, da gibt es auch das Schimpfwort Demagogie. Jedenfalls gilt es als eine Art politische Sünde, wenn man die Politik nach den Wünschen der Bevölkerung ausrichtet oder sich damit beliebt macht, mit dem Versprechen, genau das zu machen. Es gilt als eine Entgleisung dessen, was die Politik eigentlich zu machen hätte. Und deswegen gibt es auch das andere Phänomen. Ihr kennt es bestimmt. Es heißt, es gibt bestimmte Themen, die gehören gar nicht in den Wahlkampf hinein. Also die wirklich wichtigen Fragen wie Krieg oder Frieden, dieses Jahr vielleicht sogar die Rettungspolitik oder die Europapolitik insgesamt, das sind Fragen, die sind eigentlich zu wichtig, dem Volk zu überlassen. Das sind Fragen, die sind viel zu wichtig, um sie dem politischen Opportunismus zu überlassen. Gut, so viel zu den Politikern, wie sie sich praktisch zu dieser Sternstunde der Demokratie stellen. Aber nehmen wir die Wähler. Schließlich soll es um sie gehen in dieser Veranstaltung. Was halten Sie eigentlich von der Wahl? Auch Sie scheinen nicht viel zu halten von diesem Glanzstück der Demokratie. Man liest zum Beispiel, dass die Parteien sich schwer tun, die Wähler überhaupt für die Wahl zu mobilisieren, sie zum Wählen zu motivieren, sie überhaupt für das Wählen zu interessieren. Und jetzt denkt man, motiviert werden muss man immer zu etwas, was man von sich aus eigentlich nicht will. Und man fragt sich schon manchmal, wenn der politische Kalender die Wahlen nicht vorsehen würde, man fragt sich, ob die Leute das vermissen würden, wenn sie ausfallen würde. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist klar, auch hier kommen Wolfgang Thierse die Tränen. Er beklagt sich nämlich über die Verdrossenheit des modernen Wählers, über das Desinteresse der Bürger gegenüber der Politik, was sich vor allem in der Wahl zeigt. Und einerseits, ja, da hat er recht. Es ist schon bezeichnend, wenn man daran denkt, knapp ein Drittel der Wahlberechtigten in Deutschland geht überhaupt nicht wählen. In Deutschland gilt die Wahlbeteiligung sogar als relativ hoch. Und wenn man es mit den USA vergleicht, wo knapp die Hälfte der Wähler wählen geht. Und diejenigen, die wählen gehen, bilden sich nicht allzu viel darauf ein. Viele tun es deswegen, muss man sagen, weil es sich gehört. Ich glaube, die halten es viel eher für eine patriotische Pflicht als für ein wirkliches Mittel, etwas für ihre Interessen zu tun. Sie machen sich ja auch keine Illusionen darüber, dass Ihre persönliche Wahlstimme und vielleicht sogar die zusammengezählten Wahlstimmen wirklich eine große Wirkung entfalten. Also man kennt ja den Spruch, die da oben machen eh, was sie wollen. Das ist überhaupt der Standardspruch des modernen Bürgers. Und zum Bewusstsein des modernen Wählers gehört auch, dass er sich nichts darüber vormacht, was die Kandidaten ihm sagen. Auch sie sind der Meinung, dass das, was sie im Wahlkampf hören, wie es heißt, bloß Wahlkampf ist. Ja, das sagen sie bloß, um gewählt zu werden. Ernst gemeint ist es nicht. Mit sachlicher Politik hat es sowieso nichts zu tun. Sie wissen, Wahlversprechungen werden gemacht, die nicht einzuhalten sind und nicht eingehalten werden. Sie halten die Kämpfe zwischen den Parteien für bloße Schaukämpfe. Hinterher koalieren sie ja wieder. Und die drastischen Töne, die manchmal angeschlagen werden, zum Beispiel wenn der Steinbrück Merkel gewissermaßen Vaterlandsverrat vorwirft, in diesem NSA-Skandal hat er gesagt, Merkel würde die Schutzaufgabe oder ihre Schutzaufgabe gegenüber dem deutschen Volk unterlassen. Ja, da weiß der Bürger schnell, das sind bloß Töne, das ist Wahlkampfgetöse. Und überhaupt herrscht die Meinung vor, dass wenn man wählen geht, dass man eigentlich nur zwischen zwei Übeln zu wählen hat. Den Spruch kennt man bestimmt auch. Man kann nur das kleinere Übel wählen, also ein Übel in jedem Fall. Und schließlich gibt es den linken Spruch, der einigen vielleicht bekannt ist und der sehr lustigerweise einmal ausgerechnet auf einem Wahlplakat stand, und zwar der Linkspartei. Und der Spruch hieß: Wenn Wählen oder wenn Wahlen etwas verändern würden, wären sie verboten. Und es klingt schon radikal. Vielleicht ist auch ein Stück der Wahrheit daran. Es klingt radikal, aber eigentlich kann man sagen, so übermäßig unterscheidet sich dieser Spruch nicht von der allgemeinen Meinung über die Wahl. Und wenn die Meinungslandschaft über die demokratische Wahl so aussieht, möchte man sich fast fragen, ja, was kann man dem eigentlich noch hinzufügen? Was will man eigentlich dazu noch sagen? Also keine Angst, nicht, dass ihr denkt, ich hätte da nichts zu sagen. Aber was ich meine ist, was hat man eigentlich noch über die Schlechtigkeit dieser Veranstaltung noch aufzuklären? Wenn die Leute eh wissen, dass sie bloß zwischen zwei Übeln wählen können und wenn ihnen beim Wort Wahl das Wort Zirkus bloß einfällt. Dagegen will ich sagen, Abgeklärtheit und Aufgeklärtheit sind nicht dasselbe. Wenn die Menschen die demokratische Wahl mit Abwinken quittieren, wenn sie ironische Witze über kleinere Übel machen und über die da oben, dann ist es ungefähr das Gegenteil von einer Kritik an dieser Veranstaltung. Unkritischer geht es nicht, bei allem mitzumachen, was man in der Demokratie und was man in der bürgerlichen Gesellschaft tagtäglich erfährt, um dann, wenn die Wahl ansteht, mit einem ironischen Gestus gewissermaßen drüber zu stehen und den Durchblicker zu geben. Naja, mir können Sie nichts sagen. Na gut, dann wollen wir mal zur Abwechslung ganz humorlos sein und den demokratischen Wahlzirkus Bier ernst nehmen. Und einmal wirklich prüfen, was ist eigentlich die in der Demokratie vorgesehene Einflussnahme der Bürger auf die Politik? Worin besteht sie? Was leistet sie? Und meine Hoffnung ist jedenfalls, wenn man das tut, wenn man das einmal wirklich macht, dann vergeht einem schnell das Witzeln über das kleinere Übel und die da oben. Dann nutzt sich ganz schnell die abgeklärte Haltung ab. Ach, wählen bringt sowieso nichts. Oder wählen bringt sowieso nichts. Dagegen will ich setzen. Wählen bringt schon was. Nur nicht das, was einem die Sozialkunde gerne beibringen möchte. Es stimmt nicht, dass Wählen nichts bringt. Vielleicht nützt sie den Wählern nichts. Ja, da werden wir sehen, da ist schon was dran. Aber sie hat einen Nutzen, nur liegt er ganz woanders. Was die Wahl nützt und wem also, das will ich zeigen. Also, so viel zur Einleitung. Die erste Abteilung, wie gesagt,